Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Psychomotorik-Podcast. Es geht um Spielräume an den Grenzen der Beschulbarkeit. Und heute zu Gast ist Dr. Barbara Zapke. Wir haben schon in einem ersten Teil ja über die Herausforderungen deiner Arbeit an der Nelly-Neumann-Schule hier in Essen gesprochen. Wer das jetzt noch nicht gehört hat und hier gerade neu einsteigt, gerne dabei bleiben oder empfehlungsweise sozusagen den ersten Teil gerne vorab nochmal hören. Wir wollen jetzt nochmal auf dein entwickeltes Konzept eingehen und ja, wie du es geschafft hast, das irgendwie auch wissenschaftlich zu begleiten. Genau, Barbara, vielleicht kannst du kurz berichten, was zeichnet dein Konzept, was du entwickelt hast, Spielräume als Entwicklungsbegleitung, so nennst du das in deiner Arbeit, was zeichnet das aus? Was sind so Eckpunkte, die du da nennen kannst?
Ja, ich habe sehr lange gebraucht, um meine Dissertation zu schreiben. Und da sind so verschiedene Entwicklungen, haben da stattgefunden. Zum einen hat mir der Titel, als ich ihn gefunden hatte, sehr geholfen, das auszubauen mit den Spielräumen. Also der Begriff, und ich bin auch oft so von Begriffen ausgegangen und beziehungsweise habe dann festgestellt, dass es für die Schüler, die ich da begleite, eigentlich keine richtige Bezeichnung gibt. Und dann habe ich geguckt, ja, warum ist denn das so? Oder wie werden die denn bezeichnet? Und würde ich die auch so nennen? Und habe über solche Wege dann so eine spezielle Form gefunden, mich daran zu tasten. Und habe dann auch die Bezeichnung begründet. Also ich nenne die Schüler Schüler, die nicht passen. Weil da ist nicht so eine wertende Geschichte bei, dass da eine Zuschreibung stattfindet, dass die herausfordernd sind oder schwierig oder systemsprengend, sondern das war für mich so eine ganz neutrale Form. Und das ist für mich auch das, was die Schüler ausmacht, dass die halt in unser bestehendes Schulsystem nicht passen.
Mhm. Also Passung jetzt vor allem auf das Schulsystem bezogen.
Ja, weil so passen die teilweise schon. Also die Erziehungsberechtigten sagen auch oft komisch, also bei uns zu Hause ist das nicht. Und dann habe ich geguckt, was ist denn das Zentrale oder das Hauptproblem dieser Schüler? Und das ist, dass die halt in Gruppierungen mit Gleichaltrigen überhaupt nicht klarkommen, weil sie es teilweise nicht gewohnt sind, weil sie immer aus diesen Gruppierungen ausgegrenzt sind, worden sind oder weil sie keine Erfahrung haben mit anderen Kindern, nur unter Erwachsenen groß geworden sind oder weil es immer so Konflikte gegeben hat, egal wo sie sich aufgehalten haben, auch im Kindergarten schon oder selbst in Treppenhäusern, überall Spielplätzen, sind sie so aufgefallen, dass andere Leute gesagt haben, nee, wollen wir nicht, wir gehen woanders hin oder du musst woanders hingehen. Und das ist natürlich im Bereich von Schule geht das ja überhaupt nicht, weil er ja nur in Klassenverbänden oder in Lerngruppierungen, also sie müssen in irgendeiner Form sich da anpassen, damit das funktionieren kann. Und wenn ihnen das Schwierigkeiten bereitet, dann haben sie automatisch auch Schwierigkeiten. Und die haben sich bei allen Schülern, die bei uns eingetroffen sind, also so gravierend dann herausgestellt, dass sie halt in ihren bestehenden Lerngruppierungen nie bleiben konnten. Also ich hatte auch einen Schüler, der war im 7. Schulbesuchsjahr, der war an 10 verschiedenen Schulen, immer wieder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in unterschiedlichen Heimunterbringungen. Und die haben dann teilweise eine Odyssee hinter sich, das, und immer wieder Beziehungsabbrüche. Und das macht sich natürlich bemerkbar, so in ihrer ganzen Biografie und auch in ihrem aktuellen Verhalten, weil das immer so mitschwingt. Hm. Ich bin von den Definitionen und von den Begriffen ausgegangen, beziehungsweise ich habe festgestellt, so was richtig Passendes ist nicht vorhanden und habe dann versucht, das irgendwie zu fassen zu kriegen. Und das war das Hauptproblem dieser Arbeit, weil da so viele Elemente und Zugänge und alles reinspielte, da einen roten Faden zu finden und auch eine Linie zu verfolgen, weil Daten habe ich genug, der kommen täglich neue hinzu, aber die so zu fassen zu kriegen, das ist dann auch eine stichhaltige Aussage ergibt, das fand ich das Schwierige.
Ja, also ne, einzugrenzen, das nehme ich jetzt wahr, die Schülerinnengruppe, mit der du da jetzt zu tun hast, Schülerinnen und Schüler, die nicht passen, hast du jetzt gesagt. Jetzt ist so eine Arbeit ja in verschiedene Teile aufgebaut. Du hast so einen Theorieteil auch beschrieben und nennst im Titel deiner Arbeit ja auch diesen Begriff der Soziabilität. Mhm. Das heißt, ne, so ein spielerisches Konzept zur Verbesserung der Soziabilität dieser Kinder, die nicht passen. Da wäre so noch mal eine Frage, was verstehst du oder was hast du in der Theorie für dich da herausgearbeitet, was in dem Fall jetzt Soziabilität ist und was könnte sich daran verbessern?
Ja, ich bin auch bei dem Begriff der Verbesserung, bin ich auch. Also ursprünglich hieß der Arbeitstitel ganz anders, als ich angefangen habe. Da wollte ich eine Förderung der Gruppenfähigkeit, hieß das. Und ich bin sowohl von dem Titel Gruppenfähigkeit ganz weggegangen, weil der zum einen gar nicht kaum verwendet wird, dann ist der Begriff Fähigkeiten ist ja auch sehr schwammig. Also die Fähigkeiten sind bei den Schülern schon da. Mhm. Nur sie hatten keine Möglichkeiten, die so einzubringen, dass es für ihr Schulleben passte. Also die können bestimmte Sachen in anderen Gruppierungen, nur in der Schule mit Gleichaltrigen funktioniert es halt überhaupt nicht. Und Förderung, da bin ich auch, obwohl ich an einer Förderschule arbeite, ist es nicht mehr mein Sprachgebrauch. Aber das hat sich alles so entwickelt im Laufe des Schreibdenkens
und Lesens. Also würdest du eher sagen, das ist so eine theoretische Entwicklung, die du da gemacht hast, dass du diese Begrifflichkeiten für dich mehr erörtert hast?
Ja, weil ich nenne es nicht, also da wird ja sehr viel mit Erziehung in der Literatur, in der älteren Literatur oder auch Förderung. Ich habe das dann auch so... Ich denke einfach, dass man da auch in eine Förderfalle geraten kann. Mhm. Man hat ja diesen Arbeitsauftrag, das Kind hat bestimmte Beeinträchtigungen und es kommt auch recht schlecht zurecht. Und da muss jetzt was dran kommen, dass es dazu führt, dass es besser klarkommt in der Klasse und auch mit dem Lernen. Ja, das ist schwierig von außen, weil das Kind entscheidet schon selbst, ob es das an sich rankommen lässt. Wenn man den Arbeitsauftrag hat und es funktioniert nicht, dann ist man ja als Lehrer automatisch gescheitert mit dem Kind zusammen. Und ich nenne es Entwicklungsbegleitung, also ich... bevorzuge dann diese Formulierung, weil ich dann die Möglichkeit habe, Angebote zu machen, die Umgebung so zu gestalten, dass es vielleicht drauf anspricht oder ja, alles Mögliche da reinzupacken, und das Kind hat dann, oder der Jugendliche hat dann die Möglichkeiten, Sachen aufzugreifen, mhm, oder sich auch an Personen zu wenden, die da sind. Das muss ja nicht ich sein.
Also wie ein Angebotsformat.
Ja, es ist ein
eigentlich
Angebots Raum, wo dann geguckt werden kann, was passt. Und das kann sich ja auch, das kann ja auch von Tag zu Tag unterschiedlich sein, weil irgendwas vorgefallen ist, mhm, in dem Kontext des Jugendlichen. Mhm. Dass das, was gestern super war, heute gar nicht mehr geht. Das muss noch nicht mal der Jugendliche selbst für sich so klar haben. Und ich weiß dann mitunter auch überhaupt nicht, woran es jetzt liegt. Man kann nur feststellen, auch das hakt. Und gestern ist es so gut gegangen. Aber einfach so eine Umgebung zu schaffen, wo ganz viele verschiedene Möglichkeiten sind, auch in Aufgabenstellungen, dass immer die Möglichkeit ist, eine Wahl zu haben. Das ist jetzt nicht unbedingt so zwischen Luzifer und Teufel, sondern dass der Jugendliche selbst entscheidet, ja, das mache ich und das nicht.
Also wären wir wieder so beim Thema eigentlich Selbstwirksamkeit als ein zentrales Thema auch, mhm, jetzt der Bewegungspädagogik oder psychomotorischen Entwicklungsbegleitung, ne? Möglichst viele Situationen so zu gestalten und zu schaffen, Rahmenbedingungen so zu legen, dass eben die
verschiedene
Menschen,
Möglichkeiten,
ne, da auch eine Auswahl treffen,
ja,
können. Ja.
Und das können ganz banale Sachen sein. Ja, es scheitert in einigen Institutionen wirklich an Kleinigkeiten, dass dann direkt nichts mehr geht. Bei der Kreishandwerkerschaft, wie in anderen Bereichen auch, ist völlig klar, dass man die Mütze abnimmt.
Mhm.
Ja, es gibt Jugendliche, die nehmen ihre Mütze nie ab, mhm, und ihre Kappe. Und ja, wenn das da verlangt wird, dann gehen sie da nicht hin. Fertig. Oder sie fliegen raus, mhm, weil sie sich direkt mit dem Anleiter anlegen und sagen, ne, und dann ist Ende. Ja.
Das sind so Einbahnstraßen.
Das sind so Einbahnstraßen, und da ist dann, ja, wir haben die Möglichkeit zu sagen, ja, schauen wir mal. Mhm. Vielleicht nimmt es morgen ab, vielleicht auch nicht. Es ist aber jetzt in dieser Situation nicht so extrem wichtig. Wir haben zwar 30 Grad, aber wenn er seine Kappe aufhalten will, dann soll er es machen. Und in der Demenzbegleitung ist es teilweise auch so, dass diese Mützen, die da aufgehalten werden, dass sie einfach einen Schutz bieten, mhm, und so ähnlich wird es da auch sein. Also ich hinterfrage dann auch nicht immer alles, sondern ja, wenn das jetzt so die Eigenart ist und der Schüler das Bedürfnis hat oder partout darauf besteht, dann gucke ich mal, ob man dem entgegenkommen kann, oder ja, in der Regel ist es so, dass es nicht das A und O ist und dass man da drauf beharren muss. Mhm. Wir machen das hier aber so, und so wird es gemacht.
Mhm. Ja. Also auch da Wahlmöglichkeiten zu geben. Du hast in deiner Arbeit jetzt dich auch entschieden, hattest auch eine Wahl sozusagen, worauf du deinen Schwerpunkt legen willst. Du hast einige, ja, Fallvignetten eigentlich beschrieben. Mhm. Das ist so eine Methode, für die du dich jetzt entschieden hast, das sozusagen damit wissenschaftlich zu begleiten. Also das fand ich jetzt beim Lesen sehr eindrücklich, welche Fälle du da beschrieben hast. Wo würdest du sagen, was ist so ein Fall, den du uns nochmal, ja, so mündlich mitteilen kannst, der für dich sehr einprägsam bei dieser Fallvignetten-Erstellung war, die du für deine Arbeit gemacht hast?
Ja, ich hatte große Schwierigkeiten, das irgendwie zu fassen zu kriegen. Also wie gesagt, hatte ich ja schon mal gesagt, ganz viele Daten.
Beobachtungsdaten meinst du,
Beobachtungsdaten, aber auch so. Ich habe ja Akten und alles Mögliche an Informationen. Habe auch Lehrertagebuch geführt, habe dann aber gemerkt, da kam ich gar nicht mehr nach. Und also ich habe unheimlich viel geschrieben, aber so die Aussagekraft und das so dann so auf den Punkt zu bringen, das war auch nicht so ergiebig. Ich hätte ja auch Videos drehen können von diesen Spielen, und habe dann aber festgestellt, ja, da Wir spielen täglich, auch mehrmals. Und aber so wirklich entscheidende Momente, da hätte ich dann lange drauf warten müssen und ganz viel Filmmaterial sichten müssen und schneiden müssen. Also das war alles dermaßen aufwendig und stand in keinem Verhältnis zu diesen Aussagen, die dann getroffen werden sollten. Und dann habe ich das Glück gehabt, halt diese Vignettenforschung kennenzulernen. Das ist in der Psychiatrie, glaube ich, ein verbreitetes Vorgehen, ist auch eine Form der dichten Schreibung, aber es ist nochmal besonders dicht formuliert. Ein Beispiel ist, dass es ist nur ganz kurz, also wir haben ganz lange, bestimmt 6 Jahre am Stück, haben wir Phase 10 gespielt, das ist ein Kartenspiel. Und da kommen auch Joker drin vor, also die können für alle Karten eingesetzt werden, die man nicht hat. Und dann hatten wir einen Schwimmunterricht und der wurde auch etwas strikter abgehalten von einem Diplom-Sportlehrer. Und da waren halt Lagen zu schwimmen, mehrere Bahnen, und da hat ein Schüler in Mitschüler, der hatte den so ins Wasser geschubst und hat gesagt, ich nehme mir jetzt einen Joker und setze einen Kevin ein. Ja, wenn man den Kontext nicht kennt, dann hätte man das vielleicht als eine Unverschämtheit oder so irgendwie auffassen können. Aber der wollte damit ja einfach nur sagen, er schwimmt die Runden jetzt mal nicht, sondern er hat einen Joker und der Kevin.
Also eine Übertragung dann von Phase 10.
Ja, von Phase 10 auf diese Situation. Und solche Momente, die sind nicht alle witzig, die sind teilweise auch sehr schrecklich. Oder die offenbaren so diese Hintergründe da. Aber die passieren und da denkt man, da macht es Klick und dann sieht man auf einmal so den ganzen Gesamtzusammenhang in einem Moment und merkt auch, hier ist jetzt allen im Raum klar, dass hier ein Punkt getroffen wurde, wo sich jetzt, ist allen bekannt irgendwie, was sich da abspielt, und ab jetzt wird sich was verändern. Der Stern, der nennt das Gegenwartsmoment. Und da, ich habe dann geguckt, wo waren in meiner Berufslaufbahn solche so Schlüsselmomente, wo ich genau wusste, ach, so, und jetzt ist auf einmal alles anders und da hat sich was geklärt oder gesetzt oder da ist was ausgesprochen worden, was ganz eklatant wichtig war. Und und solche Vignetten habe ich geschrieben zu Ereignissen, wo sich so was herausgestellt hat.
Wie viele hast du da geschrieben? Hast du da einen Überblick?
Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 16 oder so, zu verschiedenen Bereichen.
Und das Spiel war da immer auch ein zentrales Element in diesen Fallvignetten, die du beschrieben hast. Du hast so im Vorgespräch noch auf ein Spiel hingewiesen, Schwarzer Kater.
Ja, einmal Schwarzer Kater.
Genau. Kannst du das nochmal erzählen, was es damit auf sich hat? Das taucht ja auch in diesen Beschreibungen auf.
Ja, das ist ja eigentlich ein Spiel. Also ich kenne das aus meiner Kindheit, da wurde das so an Kindergeburtstagen gespielt. Jetzt werden diese Kinder und Jugendlichen aber kaum eingeladen zu Kindergeburtstagen. Das sind ja auch so Sachen, wenn man keine Freunde hat, keine Bekannten oder so. Die Kindergeburtstage finden da oft so im Erwachsenenbereich dann auch statt. Oma, Opa, Tante, Eltern, Geschwister, wenn welche da sind. Aber selten, das hat sich aber in letzter Zeit bei uns in der Klasse auch so gebildet, dass die sich gegenseitig zu ihren Geburtstagen einladen. Mhm. Ja,
und ein schwarzer Kater, wie war da die
Das ist eigentlich, man sitzt in einer Runde und einer ist in der Mitte, mhm. der sucht sich dann jemanden aus und geht zu dem hin und sagt Miau. Und derjenige muss ihm dann so andeutungsweise über den Kopf streicheln und sagen, armer schwarzer Kater. Der darf dabei aber nicht lachen und keine Miene verziehen. Und derjenige, der den Kater spielt, der setzt natürlich alles daran, das Gegenüber zum Lachen zu bringen. Und wenn er das geschafft hat, dann wird gewechselt. Derjenige, der gelacht hat, ist dann der Kater und versucht, jemand anders zum Lachen zu bringen. Wir haben das etwas abgewandelt. Also man sagt nicht nur Miau, sondern man kann alles Mögliche da veranstalten. Wird auch. man darf nur nicht näher als 30 Zentimeter mhm. an die Person herangehen und darf die auch nicht
irgendwie... Kein Körperkontakt.
Und wir hatten auch schon Schüler, die sind auf diejenigen zugegangen, haben die ganz streng angeguckt und haben gesagt, du hast noch nicht bezahlt. Und also da kommen ganz überraschende Sachen zum Vorschein. Und,
also ich muss mir das jetzt nochmal bildlich vorstellen. Du hast da eine Gruppe von 10, 15 oder 16-Jährigen, die ja. im Kreis sitzen.
Ja.
Und dieses, ich sage jetzt mal, Kinderspiel spielen, mhm. wo jetzt vielleicht andere sagen würden, was ist denn das jetzt hier für ein Pipifax? Ja? Aber es scheint irgendwie was Aufforderndes zu haben. Wo sie scheinbar auch sowas wie ein Rollenspiel, ne, du hast ja. noch nicht bezahlt, was man vielleicht auch so Mafia-Filmen oder irgendwelche ja. düsteren Serien oder so kennt, scheinbar auch verarbeiten können.
Ja, eine Mutter hat dann auch mal mitteilen lassen über ihren Sohn, was das denn wäre, das wäre Pipifax, das sollte man doch im Kindergartenbereich lassen. Ich habe darauf nur gesagt, ja, was steht denn meistens so auf diesen Kartons drauf an Altersangabe? Ja, und dann haben die auch gesagt, ja, von 0 bis 99. Es kommt immer darauf an, wie man das spielt. Und das ist bei uns deshalb so, weil wir ganz viele Schüler haben, die sich so wenig, also die ganz viele Impulse haben und sich wenig kontrollieren können. Also die lachen über alles. Und das ändert sich im Laufe der Zeit. Die können sich wesentlich besser steuern und müssen nicht lachen, können richtig Pokerface aufbauen und merken das auch selber, dass es immer schwieriger wird, sie halt zu beeinflussen.
Es wird immer komplexer.
Ne? Es wird immer ausgefeilter auch so. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es der Anspruch auch immer höher für die Leute, die Leute zum Lachen bringen mhm. sollen. Es wird auch immer schwieriger. Mhm. Also die müssen schon alle möglichen Ausdrucksqualitäten entwickeln, um überhaupt noch jemanden von sich und dieser Sache zu überzeugen ja. und zum Lachen zu bringen. Das wird ja auch immer schwieriger. Und dann merkt man im Laufe so einer Gruppierung, was die dabei lernen.
Ja.
Obwohl das ja so ein ganz simples Kindergartenspiel
ja. ist. Also bei dem, was du beschreibst, denke ich als erstes direkt an Handlungssteuerung. Ne? Mhm. Also dass ich, oder Impulssteuerung könnte man auch sagen, dass ich meine eigenen Impulse im Griff habe, dass ich meinen Körper, meine Mimik, Gestik irgendwie kontrollieren kann. Ja? Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du so am Anfang besprochen hast, so eine wirkende Kontrolllosigkeit, einfach weglos, ne? mhm. dieses Impulshafte, wird da ja scheinbar spielerisch aufgegriffen. Und würdest du sagen, es hat jetzt auch einen Einfluss irgendwie auf den anderen Schulalltag, wenn ihr so etwas spielt? Also hat das irgendwie eine Wirkung auch auf andere Zusammenhänge, dass ihnen das da auch dann leichter fällt, so ihre Impulse zu kontrollieren? Oder kann man sagen, das funktioniert in dem Spiel? Darüber haben sie jetzt vielleicht dann auch eine positive Rückmeldung für sich selbst. Aha, da habe ich das jetzt geschafft.
Ja, die haben zum einen ihre Rückmeldung, die wird natürlich nicht immer besprochen und so, aber die teilweise bemerken sie es auch selber und sagen, da muss jetzt aber mehr kommen. Ne? Früher hätte ich da vielleicht drüber gelacht, aber jetzt nicht. Also es wird dann auch so formuliert. Und wir können das natürlich sehr stark beobachten, wie sich wieder Veränderungen stattfinden. Oder wenn wir uns dann nochmal angucken, wie die Schüler gekommen sind und wie sie jetzt sind. Also es ist nicht nur so, dass sie älter geworden sind, sondern da ist auch erheblich dazu gekommen und die haben gelernt durch solche. Und der Transfer ist natürlich immer da. Also den sieht man. Ja, man kann es nicht immer so direkt festmachen, das kommt von dem und dem Spiel.
Kann ich immer direkt die Kausalität herstellen?
Nein, das ist nicht so vorhanden. Das finde ich auch nicht das richtige Vorgehen. Aber hier und da gibt es dann schon Parallelen. Man kann es auch gezielt gucken, indem man dann nochmal, wie im Anfang sagte ich ja, dass man kann so Störquellen in Spiele einbauen. Man kann es auch nochmal überprüfen, ob es hieran liegt oder daran oder was es jetzt eigentlich ist, was es ausmacht. Und man merkt es ganz deutlich daran, wenn das Spiel nicht mehr gespielt werden will, dann hat es sich auch, dann hat es ausgedehnt und dann ist ein Level erreicht worden, dann ist es nicht mehr interessant, dann muss was anderes kommen und dann ist das gelernt und abgehakt.
Ich stelle mir das auch sehr humorvoll vor. Also wenn ihr da im Kreis sitzt und ne, dann jemand sagt, ach, da lache ich doch schon lange nicht mehr drüber. Ne? Also so mit Humor und irgendwie. Ja, so einen Witz auch zu arbeiten, da sehe ich auch wieder direkt die Verknüpfung eigentlich zu so einer Beziehungsgestaltung, dass, ne, so neben dem, was du gesagt hast, geduldig sein, wertschätzend sein, da dranbleiben an diesem Kontakt, Beziehungskontakt, das auch so mit Humor anzugehen.
Ja, das ist für mich ja auch. Das ist eine ganz große Erleichterung, wenn das Spaß macht, wenn das lustig ist oder wenn man da noch irgendwie so eine Ecke findet, die irgendwie auch sehr paradox und absurd, aber irgendwie anders ist. Wenn man da was dran finden kann, dann erleichtert das diese ganzen Umgangsweisen. Ja, und das Wichtigste ist, dass man da einfach nicht gegen bestimmte Sachen ankämpfen muss, die anders sein sollten. Sondern
dann wird es anstrengend eigentlich, ne?
Dann wird es anstrengend.
Dagegen arbeiten,
wenn man ständig denkt, oh, das müsste jetzt aber eigentlich so und so sein, der müsste jetzt eigentlich das und das machen, der müsste jetzt eigentlich auch das und das leisten, weil wir haben das ja jetzt so lange durchgekaut, den Stoff, dann ist es anstrengend. Mhm. Und der kann das ja gar nicht abrufen. Im Prinzip sind ganz viele Sachen doch da. Also die werden nur nicht zum passenden Moment dann geäußert. Also wir merken das dann, wenn unsere Schüler die Gruppe wechseln und in anderen Bereichen sind. Da, und wir haben auch Schüler, die lange in unserer Klasse waren, die also zwei sind an der Schule und versuchen ihr Abi zu machen. Die haben ein FORQ gemacht und obwohl in unserem Bereich relativ wenig diese klassischen Unterrichtsformen sind. Ich habe den Eindruck, dass wenn die in Gruppen klarkommen, wenn die sich wohlfühlen und wenn die irgendwie angstfrei sich in so einer Umgebung aufhalten können, dass auf einmal ganz viel funktioniert und auch läuft und sie dann auch bereit dazu sind, bestimmte andere Sachen anzugehen, die bisher immer nur so von Stress und Abwehr geprägt waren.
Also es müsste erstmal so eine positive Grundlage geschaffen werden, um sich dann wieder auf was Neues, Offenes zu konzentrieren.
Ja, da müssen so Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein, um überhaupt lernen zu können.
Ja, an der Stelle würde ich ganz gerne die Runde nochmal öffnen. Vielleicht gibt es noch jemanden von euch, die hier auch zuhören und zuschauen, die noch eine Frage stellen möchten oder auch an dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, andocken möchten. Habt ihr schon mal Schwarzer Kater gespielt? Kennt ihr andere Spiele, die da vielleicht anknüpfen können? Vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen. Ich öffne einfach nochmal die Runde für euch. Genau, ihr stimmt euch gerade ab, genau. Magst du auch kurz deinen Namen sagen?
Ja. Hallo, danke schön, dass ich auch hier dabei sein dürfte. Mein Name ist Olga Lukin und ich bin Studentin der Fachhochschule Dortmund, an der Fachhochschule Dortmund. Mich würde interessieren, wie werden unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb einer Gruppe gleichzeitig bedeckt? Sie stehen allein als Lehrende oder vielleicht mit der Kollegin. Und eine zeigt gerade Aggressivität und andere möchte lernen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, wir haben schon unterschiedliche Räume. Derjenige, der da nur stört, der kann ja auch anders hingehen, kann auch was anderes machen. Wir haben auch ein Punktesystem. Also für bestimmte Ziele, Tagesziele. Jeder hat ein eigenes Tagesziel. Wenn man das erreicht hat, bekommt man pro Tag einen Punkt. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man bei Spielen gewinnt oder wenn man Gemeinschaftstätigkeiten wie Spülmaschine ausräumen oder so übernimmt, dann kann man auch Punkte erreichen und die funktionieren wie eine Währung. Also man kann sich dafür was kaufen. Wir haben eine eigene Währung, ja. Wenn derjenige partout keine Lust hat, das jetzt zu machen, dann kann der sich auch für 3 Punkte eine Handy-Einheit kaufen. So ist ein Handy, was man nicht sieht und nicht hört, ist bei uns ein gutes Handy, ansonsten wird es einkassiert. Aber man kann sich so Einheiten kaufen für 3 Punkte, dann kann man sein Handy benutzen.
Also so ein klassisches Token-System eigentlich, ne?
Das ist so ein Verstärkersystem.
Gegenseitig auch Punkte abzugeben, wenn sie sich wehren oder aggressiv sind? Oder?
Es gibt, das habe ich mal eingeführt, wenn man im Türbereich, wenn man da abschließt und den Riegel vorlegt oder Tür auf und zu und jemand hat die Finger dazwischen, das sind so 2 Glastüren. Wenn man da rumhangelt, dann bekommt man 5 Punkte abgezogen. Wenn ich da jemanden erwische.
Also ist mit Regeln dann auch besetzt.
Ja, und diese Punkte, die sind nicht, kann man nicht weitergeben, die sind, kann man nur selber anwenden. Und es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man partout nicht gar nicht will oder so, dann kann man sagen, ich möchte jetzt keine Hausaufgaben machen, ich setze 5 Punkte ein oder ich möchte ergehen, ich setze so und so viele Punkte ein. Man kann auch einen Tag freinehmen für 40 Punkte. Muss man vorher ankündigen und sagen, morgen setze ich meine Punkte ein, ich bin dann nicht da. Das wird natürlich abgesprochen mit den Erziehungsberechtigten, ob das geht, aber es geht. Aber bis man 40 Punkte zusammen hat, muss man schon sehr diszipliniert sein. Und wir gucken auch immer, was sind denn so Anreize oder manchmal sagen Schüler auch, da würde ich so und so viele Punkte vergeben. Und wenn das so allgemein gewünscht wird, dann wird das mit in die Liste aufgenommen.
Dankeschön.
Ja, und dadurch kann man dann auch solche Situationen entschärfen, beziehungsweise einer von den beiden Kollegen oder schnappt sich die Schüler, wo es gar nicht geht, und geht in die Küche und fängt schon mal an zu kochen oder so.
Ja, danke für die Frage. Gibt es sonst noch Anmerkungen oder Fragen? Ja, ich sehe, hier bewegt sich noch mal was. Ihr wechselt noch mal den Stuhl zum Mikro. Evelyn.
Ja, ich kann nur noch mal betonen, dass ich es einfach sehr spannend finde, zuzuhören und Ideen davon zu bekommen, dass es Menschen gibt, die sich weiter auf den Weg machen, so wie du dich, Barbara, vor vielen Jahren auf den Weg gemacht hast, und neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen. Und es gibt immer wieder Kinder und Jugendliche, die genau das brauchen. Das sehe ich in meiner Arbeit mit ganz Kleinen genauso wie eben mit Älteren. Und Hut ab. Super. Also gefällt mir sehr gut und es macht Spaß, dir zuzuhören.
Danke.
Ja, also du hast ja über 150 Seiten zu deiner Arbeit geschrieben. Die können wir jetzt eigentlich gar nicht alle so zusammenfassen. Du hast jetzt bist noch ein bisschen auf die Methoden eingegangen, auch was sich daneben noch entwickelt hat. Zu welchem Fazit kommst du in deiner Arbeit? Du ziehst da ja nochmal eine Diskussion aus deinen Ergebnissen und ziehst auch ein Fazit. Was ist dir da besonders deutlich geworden jetzt in der Arbeit?
Zum einen, dass es sich immer lohnt, so Schwierigkeiten anzugehen und da Wege zu suchen, die einem eine solche Arbeit erleichtern. Und manchmal ist es ganz simpel oder liegt so quasi in der Luft. Das ist also schwierige Sachen leicht zu nehmen und anzugehen, das finde ich ja eine Sache. Für mich persönlich, also ich bin sehr froh, dass ich diese Arbeit vollendet gekriegt habe. Also es ist ja, es hat für mich eine andere Selbstsicherheit gebracht, weil ich einfach diskussionssicherer auch bin und da diese verschiedenen Stränge verfolgt habe und geguckt habe, ja, wie drücke ich das auch aus? Und es hat sich auch sehr viel verändert, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ich bestimmte Begrifflichkeiten gefunden habe. Was mich nach wie vor erstaunt, ist, dass es im Fachdiskurs und in der ja, insgesamt in den Erziehungswissenschaften so wenig gibt dazu, weil die Schwierigkeiten an Schulen eklatant sind und jetzt mit dem Lehrermangel und Inklusion und auch mit den ganzen maroden Schulgebäuden immer schlimmer werden. Ja, also das erstaunt mich nach wie vor, dass so wenig dazu veröffentlicht wird.
Und ich habe ja eine kleine Hypothese, ehrlich gesagt, wenn ich so höre, was du so alles zu tun hast und das dann noch geschafft hast nebenbei, in gewisser Weise neben deiner Berufstätigkeit, dann auch noch dich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen und das zu veröffentlichen, das schafft man ja kaum eigentlich. Ne? Das ist so meine Hypothese, dass das ein Grund sein könnte, dass es da so wenig Veröffentlichungen zu gibt, weil die ganzen Praktikerinnen und Praktiker eigentlich die ganze Zeit schon am Limit arbeiten. Oder hast du da noch eine andere Beobachtung? Woran könnte das liegen, dass es da so wenig Fachliteratur oder Veröffentlichungen zu gibt?
Ich weiß es ehrlich nicht, gesagt nicht, weil für mich, also ich ziehe da auch ganz viel Energie raus. Es hört sich zwar so an, als wäre das, es ist intensiv, ist klar. Es ist, aber es ist eine Sache, die mir liegt, wo ich gut klar käme. Ich habe gemerkt, als ich meine Arbeit schrieb, also ich könnte nie in einem Büro arbeiten. Ich kann einfach nicht am Stuhl sitzen und arbeiten. Also das geht gar nicht. Also ich habe da die Möglichkeit, irgendwie ständig in Bewegung zu sein und alles Mögliche auszuprobieren. Also für mich ist das die geeignete Arbeitsform. Von daher, was ich wohl finde bei der Intensivpädagogik insgesamt, dass man gucken muss, für wen ist denn das jetzt hier gerade intensiv? Und das kann nicht sein, dass ich ganz intensiv arbeite, während meine Schüler sich zurücklehnen und sagen, nee, lassen Sie mal bleiben oder machen Sie mal, sondern man muss da in einen Dialog kommen und gemeinsam was machen. Man hat allerdings auch eine gänzlich andere Lehrerrolle. Man steht nicht da vorne und macht Frontalunterricht, sondern es ist ständig in Bewegung und da sind ganz viele Aspekte gleichzeitig. Man muss sehr schnell gucken, was verfolge ich denn jetzt hier gerade? Was ist das Wichtigste? Was kann ich erstmal ignorieren oder hinanstellen? Und das ist so ein sehr starker Aspekt dabei.
Ja, wenn wir jetzt so noch den Blick in die Zukunft werfen, wie geht es weiter? Also du bist ja weiterhin aktiv und spielst mit deinen Schülerinnen und Schülern, unterrichtest sie, begleitest sie in ihrer Entwicklung. Ja, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das könnte jetzt noch weiterhin passieren, das sollte noch passieren? Wie siehst du da die zukünftige Arbeit?
Ja, es hat sich so von Anbeginn meiner Arbeit bis jetzt hat sich ganz viel getan. Also mittlerweile ist das, also unsere Arbeit und das Konzept, ja, weiß ich nicht, aber unsere Arbeit ist bekannter geworden, also sowohl bei dem örtlichen Jugendamt als auch bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Schule für Kranke. Ich werde, es gibt einen Fachverband, SCHUPS, Schule und Psychiatrie, da sind hauptsächlich Lehrer von Schulen für Kranke aus dem ganzen Bundesgebiet. Da werde ich einen Workshop auch halten zu dem Thema und es geht insgesamt darum, wie man sich durch gemeinsames Spielen und es funktioniert noch besser, wenn das bewegtes Spielen ist, weil dann einfach auch noch diese körperlichen Reaktionen alle dazukommen und man da auch direkt sieht, es funktioniert. Also ein Tor ist meistens ein Tor, wenn der Ball da drin ist. Es sei denn, man hat da noch eine Kamera bei, die dann hinterher sagt, nee, ist wieder zurückgesprungen. Aber das hat so eine so selbstverstärkend und hat so eine Selbstwirksamkeit, dass es Spaß macht und ich glaube, der Funke springt über, so nach und nach.
Ja, das heißt, du wirst es weiterhin verbreiten, dieses Thema in Workshops und deine Veröffentlichung ist ja auch nachzulesen. Wir haben dich auch vorher gefragt, ob wir deine E-Mail noch weitergeben dürfen. Mhm. Also alle, die sich hier angesprochen fühlen, schaut gerne nochmal in diese Infokarten rein. Da findet ihr dann auch noch Kontaktadressen, wenn ihr Barbara nochmal ansprechen möchtet. Für mich wird jetzt gerade so ein Begriff immer mehr klar, und zwar hast du in deiner Arbeit, und dann komme ich schon so langsam zum Ende, ihr merkt das schon, einmal beschrieben, ein wichtiges Prinzip ist da die weitgehende Voraussetzungslosigkeit. Das habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, fand ich sehr beeindruckend. Das ist mir jetzt so im Gespräch immer mehr klar geworden, als du gesagt hast, so ja, die Schülerinnen und Schüler erstmal so anzunehmen, wie sie sind, und dann zu gucken, was machen wir jetzt? Also das kann ich für mich jetzt eigentlich auch als so eine weitgehende Voraussetzungslosigkeit eigentlich auch ja, interpretieren oder wahrnehmen, dass ja, es darum geht, die Situation in dem Moment wahrzunehmen und darauf mit ja, Gelassenheit, Humor und auch einer Verbindlichkeit zu reagieren. Mhm. Wenn du meine Interpretation so hörst, was sagst du dazu? Willst du das noch ergänzen oder meinst du vielleicht auch noch was anderes damit?
Also dieses Prinzip stammt nicht von mir, das habe ich von Herrn Warnke, der hat eine Dissertation geschrieben, und zwar Chemieunterricht an der Schule für Kranke. Und da hat er das verwendet oder vielleicht auch entwickelt, weil gerade im Chemieunterricht, da haben ja die meisten Schüler Respekt vor, und an der Schule für Kranke ist er so ein... Ja, die Schüler haben alle ganz unterschiedliche ein unterschiedliches Alter und unterschiedliche Herkunft und auch Vorwissen, und da so einen Unterricht zu gestalten, und das ist bei uns halt viel vertreten. Wir wissen nicht, was können die so, oder was können die überhaupt leisten aus ihrer Situation heraus, weil da sind ja auch traumatisierte Schüler dabei oder Schüler mit Angststörungen und verschiedenen, ganz vielen unterschiedlichen Entwicklungsständen. Aber Spiel bietet die Möglichkeit, dass für jeden was dabei ist, von 0 bis 99 halt. Und jeder kann es so ausführen, wie er es gerade möchte oder was er gerade einbringen möchte und auch was er kann, wozu er in der Lage ist, und teilweise auch ein bisschen darüber hinaus, weil es ja auch dazu motiviert, über seine eigenen Grenzen, die man so erst gesehen hat, hinauszugehen und einfach, weil es Spaß macht und weil man das mit anderen zusammen macht und da noch zusätzliche Impulse zu kommen, dass es eine andere Form annimmt und letztendlich dann auch einen Lerneffekt hat.
Ja, was für ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Also für Spiel, beim Spielen ist für jeden etwas dabei und ein Lerneffekt ist auch noch mit dabei. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich, dass wir weiter in Kontakt bleiben und ja, kann eigentlich alle Zuhörenden nochmal einladen, sich auch an der Diskussion zu beteiligen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, schreibt uns an, ruft uns an und vielleicht habt ihr auch noch eine Idee oder einen Wunsch, worüber uns wir noch unterhalten sollen. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Barbara, dass du die Zeit genommen hast und wünsche uns allen jetzt noch einen schönen Ausklang. Dankeschön.
Ja, danke auch.